Herzlich willkommen im AKI-Podcast. Heute schlauen wir uns auf zu dem Thema Festungswirtschaft, nationale Sicherheit, De-Risking und die Zukunft der globalen Lieferketten im Finale unserer fünfteiligen Reihe. Stell dir mal vor, du betreibst ein extrem erfolgreiches Unternehmen und plötzlich entscheidest du dich aktiv dafür, dein eigenes Wachstum zu drosseln. Also du verzichtest auf Einnahmen, du bremst deine eigene Effizienz aus und das alles eigentlich nur, um dein System massiv zu panzern.
Ja, das klingt erstmal völlig absurd.
Total, oder? Aber genau das, diese fast schon kontraintuitive Strategie, die zieht die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in diesem Moment knallhart durch.
Absolut. Und das ist, man muss das so klar sagen, ein historischer Wendepunkt. Es ist quasi das genaue Gegenteil von dem, was wir hier im Westen seit Jahrzehnten als diese unumstößliche Logik der Globalisierung betrachtet haben.
Genau darüber müssen wir heute in unserer ausführlichen Analyse der Quellen sprechen. Wir haben da nämlich einen gewaltigen Berg an Informationen vor uns liegen.
Oh ja, das ist einiges.
Da ist zum einen die offizielle Erklärung von Präsident Xi Jinping zum 15. Fünfjahresplan, der ja die Jahre 2026 bis 2030 diktiert. Dann stützen wir uns auf einen extrem tiefgreifenden geopolitischen Datenreport, diesen 5-Deep Research Report.
Sehr spannende Daten da drin.
Ja, und was das Ganze für mich erst so richtig lebensnah macht, wir haben die Analysen von Jörg Wuttke. Der Mann war ja Präsident der EU-Handelskammer in China, hat unfassbare 35 Jahre im Land gelebt, da verhandelt und eben tief hinter die Kulissen geschaut.
Ja, der kennt das System von innen wie kaum ein Zweiter.
Genau, und unser Ziel für dich heute auf dieser Reise in die Quellen. Wir wollen die Mechanik hinter dieser neuen chinesischen Festung verstehen. Und vor allem wollen wir das auf die Frage herunterbrechen, was dieser gigantische Umbau für deinen Arbeitsplatz, für europäische Unternehmen und ja, für unsere ganz reale Sicherheit hier bedeutet.
Ja, lass uns da direkt bei diesem Paradigmenwechsel ansetzen, den du gerade mit dem Fünfjahresplan erwähnt hast. Also jahrelang war Chinas oberstes, fast schon heiliges Ziel das reine Wirtschaftswachstum. Das Bruttoinlandsprodukt musste um jeden Preis steigen. Das war quasi die Legitimation des gesamten politischen Systems. Aber dieser 15. Fünfjahresplan, der wirft diese Religion komplett über Bord. Das neue, ultimative Ordnungsprinzip lautet jetzt nationale Sicherheit.
Krass.
Ja, Zheng Shanji, das ist der Leiter der mächtigen Reformkommission NDRC, der hat das in einem Satz ziemlich brillant auf den Punkt gebracht. Er sagte nämlich, Sicherheit ist die Voraussetzung für Entwicklung.
Okay.
Und Entwicklung ist die Garantie für Sicherheit. Das heißt, wirtschaftliche Effizienz ordnet sich ab sofort komplett der Sicherheit unter.
Puh, lass uns das mal entpacken. Ich versuche mir das gerade physisch vorzustellen. Bisher war diese chinesische Wirtschaftskonstruktion ja eigentlich wie so ein Formel-1-Wagen.
Gutes Bild, ja.
Also alles war auf maximalen Speed, auf absolute Leichtbauweise und höchste BPP-Zahlen optimiert. Wer bremst, verliert das Rennen. Und jetzt, so verstehe ich die Quellen, holen die diesen Formel-1-Wagen in die Boxengasse und bauen den um. In einen massiv gepanzerten SUV.
Exakt.
Dieser SUV ist natürlich viel schwerfälliger. Er schluckt mehr Ressourcen. Ist deutlich langsamer. Das Wachstumsziel liegt jetzt ja eher bei, was war das, 4,5 bis 5%.
Ja, genau in dem Dreh.
Das ist halt kein Formel-1-Tempo mehr. Aber dieser SUV hält schwerem Beschuss stand. Die neuen Schutzgüter, die da transportiert werden, das sind nicht mehr nur billige Konsumgüter. Das sind jetzt Daten, das ist künstliche Intelligenz, das sind strategische Mineralien und ganz wichtig, die absolute Kontrolle über die eigenen Lieferketten.
Das Faszinierende daran ist, dass deine Analogie das perfekt trifft. Man opfert da ganz bewusst diese paar Prozentpunkte an wirtschaftlicher Geschwindigkeit, einfach um strategische Handlungsfreiheit für Krisenzeiten zu gewinnen. Die bereiten sich dort auf ein globales Umfeld vor, das aus Pekings Sicht eben zunehmend feindlich, instabil und stark von Sanktionen geprägt ist.
Aber da muss ich jetzt direkt mal einhaken. Wenn ich mir so die Nachrichten anschaue, dann sehe ich doch immer noch chinesische Delegationen, die fröhlich durch Europa touren und massiv um ausländische Investitionen werben.
Ja, das stimmt.
Die wollen ja unbedingt, dass deutsche Autobauer dort neue Werke hochziehen. Und das passt für mich nicht zusammen. Eine echte Festung, die zieht doch die Zugbrücke hoch, lässt das Fallgatter runter und schottet sich ab. Wenn ich Investoren einlade, baue ich doch keine Festung, oder?
Ja, das ist ein total weit verbreitetes Missverständnis. Es geht China hier überhaupt nicht um eine totale Autarkie nach dem Vorbild von, sagen wir mal, Nordkorea.
Ah, okay.
Der Research Report nennt dieses Konzept sehr präzise gesicherte Offenheit. Stell dir das also nicht wie eine hochgeklappte Zugbrücke vor, sondern eher, naja, wie so eine hochkomplexe Hightech-Sicherheitsschleuse an einem Flughafen.
Okay, Sachbild hilft.
Genau, also ausländisches Kapital und westliches Know-how sind da absolut willkommen, aber halt eben nur, solange sie durch diesen Scanner passen und dem System nutzen. Man saugt das technologische Wissen ab, aber die wirklich kritischen Knotenpunkte, diese neuralgischen Nervenbahnen der Wirtschaft, die werden vom westlichen Einfluss komplett abgeschirmt.
Ah, also ist das quasi so eine Einbahnstraße der Abhängigkeit. Sie wollen unsere Technologie, aber wir sollen im Krisenfall bloß nicht den Stecker ziehen können.
Genau das ist der Plan.
Und das führt uns eigentlich direkt zum nächsten großen Mechanismus aus dem Fünfjahresplan, dieser sogenannten Dual Circulation, also den zwei Wirtschaftskreisläufen. Weil, wenn dieser gepanzerte SUV jetzt durch die Sicherheitsschleuse fährt, woher nimmt er dann die Energie? Die Idee ist ja, dass der heimische Binnenmarkt die absolute Basis bildet, richtig?
Richtig, das ist diese innere Zirkulation. China will den Heimatmarkt stärken und technologische Souveränität erreichen. Die äußere Zirkulation, also der Weltmarkt, der soll nur noch so eine unterstützende Flanke sein.
Mhm.
Aber, und jetzt wird's spannend, wenn wir uns die Daten im Report ansehen, dann bemerken wir da eine extreme Asymmetrie. Nehmen wir mal das Finanzsystem. China baut ja fieberhaft an einer eigenen souveränen Zahlungsschiene, um unabhängig von diesem westlich dominierten SWIFT-System zu werden.
Stimmt, ZIPS heißt das, oder?
Ja, genau, ZIPS. Und das wächst rasant. Die Zahlen für Mai 2026 zeigen da fast 1800 Teilnehmer und ein gewaltiges Volumen von 80 Billionen Yuan.
Wahnsinn. Das klingt hier nach einem massiven Erfolg für diese innere Zirkulation.
Ja, absolut. Aber jetzt kommt das große Aber. Wenn wir uns die globale Bühne anschauen, also diese äußere Zirkulation, dann liegt der Anteil des chinesischen Yuan bei den weltweiten SWIFT-Zahlungen bei mickrigen 2,85%.
Oha, nur 2,85?
Ja. Der US-Dollar dominiert da weiterhin fast alles. Und bei der Technologie sehen wir exakt das gleiche Bild. China pumpt wirklich Unsummen in Halbleiter, redet ständig von Eigenständigkeit, aber bei der Ausrüstung zur Herstellung von High-End-Chips, da liegt die heimische Durchdringung laut den Analysen bei gerade mal 10-20%.
Okay, wow.
Das heißt, für die restlichen 80% sind sie weiterhin zwingend auf westliche Maschinen angewiesen. Diese vollständige Abkopplung, das ist aktuell noch eine Illusion.
Das heißt, dieses Festungskonstrukt, das hat noch gewaltige Risse.
Absolut.
Und das wird ja noch viel dramatischer, wenn wir uns den Binnenmarkt selbst ansehen. Hier wird's wirklich spannend für dich, weil wir zu diesen faszinierenden Einblicken von Jörg Wuttke kommen. Er spricht ja von einem Phänomen, das dort drüben Involution genannt wird. Der chinesische Binnenmarkt, der eigentlich der Motor der ganzen Festung sein soll, der lahmt nämlich extrem.
Ja, dieses Konzept der Involution beschreibt eigentlich einen Zustand, in dem sich ein System nach innen wendet und immer mehr Energie aufwendet, ohne dabei noch einen echten Mehrwert zu erzeugen. Man dreht quasi ständig im roten Drehzahlbereich, kommt aber keinen Millimeter von der Stelle.
Genau. Und Wuttke erklärt auch die Mechanik dahinter, warum konsumieren die Chinesen denn nicht? Wir haben da ja eine gigantische Immobilienkrise. Die Preise sind teilweise um 40% eingebrochen.
Wahnsinn. Ja.
Wenn jetzt dein Haus, in dem deine gesamten Ersparnisse für die Rente stecken, plötzlich nur noch die Hälfte wert ist, dann gehst du doch nicht los und kaufst dir entspannt einen neuen Fernseher oder ein neues E-Auto.
Natürlich nicht.
Die Menschen haben schlichtweg Panik und horten ihr Geld. Aber, und das ist der irre Mechanismus an der Geschichte, die Fabriken, die produzieren trotzdem wie verrückt weiter.
Und genau da greift diese politische Logik tief in die wirtschaftliche ein. Wenn man sich fragt, warum schließen Fabriken, die keinen Gewinn mehr machen, nicht einfach ihre Tore?
Ja, warum nicht?
Weil es in China eben keine normale Marktwirtschaft ist. Ein lokaler Bürgermeister in einer chinesischen Provinz, der hat panische Angst vor Arbeitslosigkeit. Arbeitslose bedeuten dort soziale Unruhen und Unruhen bedeuten das Ende seiner politischen Karriere.
Verstehe.
Also werden diese defizitären Staatsbetriebe künstlich mit immer neuen Krediten am Leben gehalten. Niemand darf da pleite gehen. Und das Resultat, das sind dann industrielle Überkapazitäten in einem wirklich historischen Ausmaß.
Lass uns das mal an einem ganz konkreten Beispiel aus den Quellen festmachen, weil das ansonsten wirklich schwer zu begreifen ist. Nehmen wir die E-Auto-Produktion. Die chinesischen Hersteller haben Kapazitäten aufgebaut, um im Jahr 50 Millionen Elektroautos zu produzieren. 50 Millionen.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, die Inlandsnachfrage, also das, was die Chinesen überhaupt selbst kaufen können, die liegt aber bei gerade einmal 23 Millionen Fahrzeugen.
Und das ist die entscheidende Rechnung hier.
Da muss man ja kein Mathe-Genie sein, oder? Wenn ich 50 Millionen baue, aber nur 23 Millionen brauche. Also wo gehen diese restlichen 27 Millionen Autos hin? Der gesamte globale Automarkt schluckt im Jahr vielleicht etwas über 80 Millionen Autos insgesamt.
Richtig.
Wenn China jetzt fast 30 Millionen überschüssige Autos einfach auf den Weltmarkt werfen muss, dann ist das ja keine normale Konkurrenz mehr. Das ist eine Sturzflut.
Und genau das ist dieses von Wuttke beschriebene Exportsicherheitsventil. Sie müssen diesen Überschuss exportieren, sonst kollabiert ihr System von innen heraus. Und das Faszinierende daran ist, China hat das extrem langfristig geplant.
Mhm.
Die haben eine gigantische Flotte von sogenannten Roro-Schiffen gebaut. Das sind im Prinzip riesige schwimmende Parkhäuser, deren einziger Zweck es ist, jedes Jahr Millionen dieser überschüssigen Autos auf die Weltmärkte zu fluten. Vor allem natürlich nach Europa und in den globalen Süden.
Krass.
Ja, die innere politische Logik Chinas, also diese Angst vor Arbeitslosigkeit, die wird hier gewaltsam zu einer Bedrohung für unsere eigenen globalen Lieferketten und Industrien.
Das ist echter Wahnsinn. Und als ob diese Überkapazitäten nicht schon genug Druck im Kessel erzeugen würden, da tickt im Hintergrund noch eine ganz andere, viel existenziellere Uhr, nämlich die Demografie.
Oh ja.
Die Quellen sind hier extrem schonungslos. Wir reden ja oft von Chinas unglaublicher Bevölkerungsmasse, aber die Wahrheit ist, China schrumpft. Und zwar brutal. Die Daten besagen, dass China ab 2030 in jeder einzelnen Dekade eine Bevölkerung von der Größe Frankreichs verlieren wird.
Das ist eine Dimension, die ist kaum fassbar.
Stell dir das mal visuell vor. Du stehst da vor den großen Fabriktoren Chinas und alle 10 Jahre spaziert die gesamte arbeitende Bevölkerung von ganz Frankreich einfach aus der Tür heraus und verschwindet.
Für immer. Ja, das ist ein demografischer Albtraum.
Die Gesellschaft altert in Rekordgeschwindigkeit, die Geburtenraten sind völlig im Keller und wenn dir alle 10 Jahre ein ganzes Frankreich an Arbeitskräften wegbricht, dann erklärt das plötzlich auch diesen geradezu obsessiven Fokus im 15. Fünfjahresplan auf künstliche Intelligenz, auf Automatisierung und humanoide Roboter, oder?
Exakt. Wenn wir das große Ganze betrachten, dann sehen wir im Westen diesen chinesischen Push bei künstlicher Intelligenz oft primär als so ein Streben nach militärischer oder technologischer Dominanz. Aber wenn man mal diese demografischen Daten daneben legt, dann erkennt man, das ist schlichter, nackter Überlebensinstinkt.
Wow.
Sie müssen diese fehlenden Menschen zwingend ersetzen. Sie brauchen Pflegeroboter für hunderte Millionen Senioren und sie brauchen vollautomatisierte KI-Fabriken, weil die menschlichen Hände am Fließband bald physisch gar nicht mehr existieren.
Also eine Flucht nach vorn.
Genau. Wuttke vergleicht das mit der alternden Gesellschaft Japans. Nur passiert es in China eben in einem ungleich dramatischeren Tempo und auf einer viel, viel größeren Skala.
Also, lass uns kurz Luft holen und diese ganzen Dominosteine mal zusammensetzen. Der Binnenmarkt stagniert wegen der Immobilienkrise. Die Fabriken laufen aber aus politischen Gründen weiter auf absoluten Hochtouren. Die Bevölkerung schrumpft dramatisch. Also muss alles massiv automatisiert werden. Und die Millionen überschüssigen Autos und Solarpaneele, die müssen irgendwohin exportiert werden.
Mhm.
Und gleichzeitig braucht dieser gigantische Umbau in Richtung KI und E-Mobilität unfassbare Mengen an Rohstoffen. Wenn man all diese Probleme so auf den Tisch legt, dann wird plötzlich völlig logisch, warum diese neue Seidenstraße, diese berühmte Belt and Road Initiative, jetzt einen kompletten Reboot erfährt. In den Quellen wird das ja Belt and Road 2.0 genannt.
Ganz genau. Diese erste Phase der Seidenstraße, da drehte sich ja fast alles um klassischen Beton, also Straßen, Brücken, Eisenbahntrassen und Häfen in Asien und Afrika.
Richtig.
Damit ist jetzt weitgehend Schluss. Zwar zeigen die Daten für 2025 noch ein absolutes Rekordjahr mit 128 Milliarden Dollar an Projektvolumen, aber der Inhalt, der hat sich komplett gedreht. Es geht jetzt primär um die sogenannte digitale Seidenstraße.
Was genau heißt das in der Praxis?
Wir reden hier über den Bau von riesigen Datenzentren im Senegal, über den Aufbau ganzer Glasfasernetze in Ostafrika und E-Commerce-Plattformen, die mittlerweile 33 Länder umfassen. Und der zweite große Fokus ist der Bergbau, also die physische Sicherung von Batterierohstoffen, seltenen Erden und Metallen in Ländern wie Kasachstan oder Indonesien.
Da fällt in den Quellen auch immer wieder ein ganz spezifisches Metall auf: Kupfer. Kupfer ist scheinbar das absolute Nadelöl dieser ganzen Strategie.
Ohne Kupfer gibt es keine KI und keine Elektroautos. Das ist quasi das Leitmetall der Energiewende und der Digitalisierung. Und Chinas gigantische Rechenzentren und diese Elektrifizierung, die verschlingen Unmengen davon.
Ja.
Deshalb sehen wir da solche Milliardendeals wie den des chinesischen Batteriegiganten ZTL in Indonesien. Die sichern sich direkt die Minen, also den absoluten Ursprung der Lieferkette. China baut sich da eine vertikale Integration auf, die wirklich von der dreckigen Mine in Indonesien bis zum fertigen glänzenden Elektroauto auf dem Roro-Schiff reicht.
Und hier kommt ein Konzept aus dem Research Report ins Spiel, das wir unbedingt noch tiefgreifender erklären müssen, weil es einfach so zentral ist. Diese sogenannten technischen Pfadabhängigkeiten. Es geht bei dieser digitalen Seidenstrafe ja nicht einfach nur darum, ein paar Kabel in Afrika zu verlegen.
Nein, es ist viel subtiler und auch viel gefährlicher. Lass uns die Mechanik dahinter mal betrachten. Wenn ein afrikanischer Staat seine digitale Infrastruktur, sagen wir mal das 5G-Netz oder die staatlichen Datenzentren, von chinesischen Anbietern aufbauen lässt,
dann kauft er nicht einfach nur ein Stück Hardware, oder?
Richtig. Diese Hardware benötigt nämlich chinesische Software-Updates, chinesische Wartungsverträge und sie kommuniziert über chinesische Protokolle. Wenn dieses System einmal läuft, dann bist du für die nächsten 20 bis 30 Jahre in diesem Ökosystem gefangen.
Krass.
Du kannst nicht einfach 5 Jahre später beschließen, so, ich stöpsel jetzt mal einen europäischen Server von Siemens oder Ericsson in dieses Netzwerk. Das ist komplett inkompatibel.
Und das ist der springende Punkt. Wer die Infrastruktur baut, der diktiert die Regeln. Wenn die Daten über chinesische Server laufen, gelten dort faktisch chinesische digitale Standards. Das bedeutet doch, der globale Wettbewerb der Zukunft, der wird gar nicht mehr durch klassische Importzölle in Washington oder Brüssel entschieden. Der wird physisch vor Ort entschieden. Durch die Frage, wessen Kabel unter der Erde liegen und wessen Software das Stromnetz steuert.
Absolut richtig. Die Systemkonkurrenz wird faktisch über diese digitalen und physischen Infrastrukturen in den Drittstaaten gewonnen. China schafft hier globale Abhängigkeiten, die man politisch kaum noch auflösen kann.
Und das bringt uns zum vielleicht wichtigsten Teil unserer heutigen Analyse. Was bedeutet das am Ende des Tages? Für dich, wenn du hier arbeitest oder ein Unternehmen führst, was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Wir haben die Festung verstanden, wir haben die Überkapazitäten und die Seidenstraße 2.0 verstanden. Aber wie prallt diese chinesische Realität jetzt auf unsere europäische, auf unsere deutsche Realität? In den Quellen nennt sich das der Deutschland-Check.
Ja.
Die EU redet ja unheimlich gerne von De-Risking, also der Risikominimierung. Wie sieht das denn konkret aus?
Die EU hat zumindest erkannt, dass eine komplette Abkopplung von China, also so ein Decoupling, wirtschaftlicher Selbstmord wäre. Daher kommt ja dieser Begriff des selektiven De-Risking. Und ein ganz konkretes Werkzeug dafür ist der Critical Raw Materials Act, kurz CMRA.
Was genau besagt der?
Dieser rechtliche Rahmen besagt, dass bis zum Jahr 2030 maximal 65% des Bedarfs eines strategischen Rohstoffs aus einem einzelnen Drittland stammen dürfen.
Okay, das ist eine klare Ansage.
Das ist eine unmissverständliche Ansage an die Adresse Pekings. Denn bei vielen seltenen Erden liegt Europas Abhängigkeit von China derzeit bei weit über 90%.
Aber wenn Brüssel solche Quoten einführt, dann lehnt sich Peking ja nicht entspannt zurück und sagt, na gut, dann verkauft mal woanders. Die Konterstrategie ist doch extrem aggressiv. Die Quellen erwähnen, dass China bereits neue, harte Exportkontrollen vorbereitet. Zum Beispiel für mittlere und schwere seltene Erden. Die sollen schon ab April 2025 in Kraft treten.
Richtig.
Die drehen uns den Hahn strategisch genau dort zu, wo es unserer Industrie am meisten wehtut. Und zwar noch bevor wir unsere schöne 65%-Quote überhaupt aufbauen können.
Und genau diese Dynamik ist es, die der Deutschen Bundesbank massive Sorgen bereitet. Sie warnt in ihren Berichten eindringlich davor, dass unvorbereitete Schocks in den Lieferketten für die deutsche Industrie fatal wären. Unternehmen müssen sich also anpassen.
Wie sieht es aus?
Sie betreiben Dual Sourcing, suchen also händeringend nach Zweit- und Drittlieferanten außerhalb Chinas Oder sie müssen ihre gesamten Produkte neu designen, um eben auf bestimmte umkämpfte Rohstoffe verzichten zu können.
Lieferanten, das gibt es ja nicht umsonst. Der Report macht hier eine heuristische Schätzung auf und bei dieser Zahl müssen wir wirklich kurz innehalten. Diese Maßnahmen zur Risikominimierung bedeuten für deutsche Kernbranchen wie den Maschinenbau, die Pharmaindustrie oder den Automobilsektor zusätzliche Kosten von 3-8% bei den Herstellungskosten.
Ja, das ist massiv.
Lass uns das mal in die echte Welt übersetzen. Wenn du jetzt ein deutscher Autozulieferer bist, der sowieso schon unter enormem Margendruck leidet und deine operative Gewinnmarge liegt vielleicht bei hauchdünnen 4-5%, wenn jetzt deine Lieferkette, nur um sicher und resilient zu sein, plötzlich 6% teurer wird, dann frisst die Sicherheit deinen gesamten Profit auf.
Exakt.
Du machst Verluste, nur um nicht erpressbar zu sein? Das ist doch ein betriebswirtschaftlicher Albtraum.
Es ist ein brutaler Stresstest. Resilienz kostet Marge, das ist einfach die neue bittere Realität.
Heißt das also in der Konsequenz, dass deutsche Unternehmen jetzt panisch ihre Koffer packen und den chinesischen Markt verlassen müssen? Wenn ich da an die Insider-Tipps von Jörg Wood gedenke, der sagt doch genau das Gegenteil.
Ja, tut er.
Er sagt, ihr müsst dort bleiben. Wer den chinesischen Markt verlässt, verliert nicht nur Umsatz, er verliert den Kontakt zur Zukunft. Er lobt da ja die unglaubliche Geschwindigkeit der chinesischen Ingenieure, diese Risikobereitschaft. Aber wie passt das zusammen? Einerseits abhauen wegen der Risiken, andererseits bleiben, um zu lernen.
Das ist genau das Paradoxon, das multinationale Unternehmen gerade lösen müssen. Die Antwort der Experten, die auch im Report stark hervorgehoben wird, lautet Europe plus one und China for China. Es geht im Prinzip um eine komplette organisatorische Zweiteilung der Unternehmen.
Okay, erklär uns mal die Mechanik dahinter. Wie baut man ein Unternehmen faktisch in zwei Hälften?
Also, China for China bedeutet, du bist als deutsches Unternehmen weiterhin mit voller Kraft in China präsent. Du baust dort Forschungszentren, du stellst chinesische Ingenieure ein, du arbeitest in dieser hohen chinesischen Geschwindigkeit. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, das gesamte Ökosystem, das du dort aufbaust, dient ausschließlich dem chinesischen Markt. Die Lieferanten sind lokal, die Daten bleiben im Land, du nimmst die Innovation voll mit. Aber wenn diese Blase durch Sanktionen irgendwann platzt, reißt sie eben dein weltweites Geschäft nicht mit in den Abgrund.
Okay. Und der Rest der Welt, wie versorge ich den globalen Markt?
Das ist dieses Plus eins. Für den Weltmarkt brauchst du parallel eine komplett separate, abgetrennte Lieferkette. Und das funktioniert nur über sogenannte modulare Produktarchitekturen.
Aha.
Du musst deine Produkte technisch so designen, dass sicherheitskritische Bauteile wie Chips oder Sensoren regional austauschbar sind. Mhm. Für das Auto, das in China verkauft wird, nimmst du den chinesischen Chip. Für exakt dasselbe Auto, das in Europa verkauft wird, nutzt du ein anderes Modul mit einem europäischen oder amerikanischen Chip. Du musst diese Redundanzen aufbauen, etwa in Indien, in der ASEAN-Region oder eben in Europa.
Puh, das klingt nach einem irren bürokratischen und technischen Aufwand. Lass uns das mal auf die Pharmabranche übertragen. Das wurde in den Quellen ja auch explizit genannt. Wir haben uns bei Vorprodukten für Medikamente, diesen sogenannten APIs, extrem abhängig von chinesischen Fabriken gemacht. Wenn ein Pharmaunternehmen jetzt sagt, okay, ich baue mir ein zweites Standbein in Indien auf, das geht ja nicht von heute auf morgen.
Völlig ausgeschlossen. In hochregulierten Bereichen wie der Pharmaindustrie, da sprechen wir bei einem Lieferantenwechsel über extrem komplexe regulatorische Prozesse. Neue Wirkstofflieferanten müssen erstmal langwierig geprüft und zertifiziert werden.
Wie lange dauert sowas?
Die Quellen besagen da ganz klar, eine Diversifizierung der Lieferketten dauert hier mindestens 24-48 Monate. Es ist ein Prozess, der Jahre braucht. Wer erst dann anfängt zu suchen, wenn die Krise ausbricht oder der Exporthahn für Wirkstoffe zugedreht wird, der hat bereits verloren. Deshalb ist dieses kostspielige Re-Engineering heute so überlebenswichtig, auch wenn es kurzfristig die Margen drückt.
Okay, wenn wir das alles zusammenbinden, was wir in dieser ausführlichen Analyse aus den Quellen erarbeitet haben. Wir blicken auf eine Weltmacht, die gerade ganz bewusst den wirtschaftlichen Fuß vom Gas nimmt, um sich strategisch zu panzern.
Mhm.
Wir sehen, wie Chinas interne Probleme, also diese demografische Implosion und die extremen Produktionsüberschüsse, in Form von Exportwellen und dem massiven Sichern von Rohstoffen in Afrika direkt auf unsere Märkte überschwappen.
Ja.
Und wir sehen die europäische Reaktion, die versucht, durch Gesetze und diese teuren parallelen Lieferketten dagegen zu halten, ohne aber den Anschluss an Chinas Innovationstempo zu verlieren.
Genau. Und wenn wir diesen Ausblick bis zum Ende dieses Fünfjahresplans im Jahr 2030 ziehen, ist die zentrale Erkenntnis eigentlich die: Die systemische Rivalität des 21. Jahrhunderts wird nicht durch große ideologische Reden auf irgendwelchen UN-Vollversammlungen entschieden, sie wird knallhart und leise durch Infrastruktur entschieden.
Infrastruktur ist das Stichwort.
Absolut. Es geht um autonome Zahlungssysteme, um Technologiestandards in Drittstaaten, um abgeschottete Datenräume. Und natürlich um den physischen Zugang zu kritischen Mineralien wie Kupfer. China ist auf dieses polarisierte Szenario logistisch und strukturell vorbereitet.
Und Europa?
Europas Antwort darf nicht sein, ebenfalls so eine Festung zu bauen. Wir haben weder die Rohstoffe noch die Demografie dafür. Unsere Antwort muss lauten, eine offene Volkswirtschaft bleiben, aber eben die kritischen Knotenpunkte, diese neuralgischen Nervenbahnen unserer Industrie und Infrastruktur, konsequent und schnellstmöglich zu härten.
Das ist ein starker Punkt. Und das bringt mich zu einem finalen, ziemlich provokanten Gedanken, den wir aus dieser ganzen Materie ziehen können. Etwas, das du dir im Anschluss an diese Analyse mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen solltest.
Da bin ich gespannt.
Also, wir haben heute gesehen, wie China sein komplettes System umbaut, verbrieft im 15. Fünfjahresplan. Die rüsten sich für den absoluten Ernstfall, für globale Krisen, für Handelskriege und ganz harte Sanktionen. Sie opfern ganz bewusst Milliarden an wirtschaftlicher Effizienz, nur um sich eine kugelsichere Weste anzuziehen. Selbst wenn diese Weste so schwer ist, dass sie sie beim Laufen massiv behindert.
Mhm. Gutes Bild.
Und unser westliches System, unsere ganzen Just-in-Time-Lieferketten, die sind hingegen historisch auf das genaue Gegenteil ausgerichtet. Auf Friedenszeiten, auf offene Grenzen und auf absolute maximale Effizienz. Frag dich mal selbst, was passiert eigentlich, wenn diese große globale Eskalation, auf die China sich gerade so obsessiv und mit all seinen Ressourcen vorbereitet, am Ende gar nicht kommt?
Ja, das ist die große Frage.
Wird sich China mit seiner extremen Sicherheitsparanoia, seinen Kontrollen und diesen zwei Wirtschaftskreisläufen am Ende wirtschaftlich einfach selbst ersticken? Wird die Festung zu einem Gefängnis? Oder, und das ist die viel unbequemere Frage, was passiert, wenn die globale Krise doch kommt?
Tja.
Wenn der Konflikt ausbricht und wir hier in Europa stehen immer noch im T-Shirt und Badehose da, weil wir einfach darauf gehofft haben, dass der freie, friedliche Weltmarkt uns schon irgendwie versorgen wird. Diese Resilienz, von der wir heute gesprochen haben, diese 3-8% Aufschlag bei den Produktionskosten. Welches finanzielle Risiko, welche realen Preissteigerungen in deinem Alltag bist du bereit zu akzeptieren, um unsere Sicherheit und Unabhängigkeit zu garantieren?
Ein sehr wichtiger Denkanstoß zum Schluss.
In Lieferketten, der Daten und der Geopolitik begleitet hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.